Lisa, der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
Ja, ich freue mich wieder, einen Gast zu Gast bei Lisa zu haben. Diesmal ist es jemand, den wir aus Österreich zugeschaltet haben. Es handelt sich dabei um die Assistenzprofessorin am Institut für Geschichte und Theorie der Kunst an der KU Linz. Es ist Assistenzprofessorin Kerstin Borchert. Hallo, Frau Borchert.
Hallo, schönen guten Tag.
Wir kennen uns übrigens auch aus früheren Zusammenhängen, denn Sie waren einst Stipendiatin der Gerda-Henkel-Stiftung, Promotionsstipendiatin, und wir haben uns damals auch schon mal in einem Interview getroffen über Ihre damalige Promotionsarbeit.
Genau, ich erinnere mich.
Da ging es um Ihre Promotion mit dem Thema, wie hieß der Künstler, den Sie nochmal sich da genauer angeschaut haben?
Das war Arnold Böcklin. Ich habe damals zu seinem Mischwesen promoviert.
Genau.
Ja, eine sehr schöne Zeit. Auch schön unterstützt von der Henkel-Stiftung, denke ich immer gerne zurück. Drum ist es umso schöner, auch jetzt mal wieder sich auf anderem Weg mit einer anderen Persönlichkeit zu begegnen.
Das teile ich, und das ist auch der Grund, warum wir zusammengekommen sind, denn Sie haben sich mit jemandem beschäftigt, mit einem, ja, da würde ich Sie gleich später mal fragen, wie man ihn eigentlich einordnen würde. Ich würde es erstmal sagen, mit einem Philosophen, mit E.M. Choran. Das E soll für Emil stehen, oder Emil. Wir werden gleich erklären, wer er genau war. Und zwar haben wir uns den ausgeguckt, weil wir uns in dem sehr spektakulären und viel besprochenen Kant-Jahr befinden, also 300 Jahre Geburtstag von Immanuel Kant. Und Choran gilt als einer, der sozusagen eigentlich ein, ja, könnte man sagen, ein Antikantianer ist, der sozusagen ganz im Gegensatz zu, im Kontrast zu Kant steht, der sozusagen, das kann man vielleicht schon ein bisschen vorwegnehmen, der Philosophie als Systeme, also Systemphilosophie, philosophische Systeme grundweg ablehnt, und der sozusagen eher aus der vielleicht inneren Befindlichkeit seine Gedanken entwickelt hat. Und Sie haben sich eben eine Zeit lang mit Choran beschäftigt, unter anderem auch während eines Aufenthalts, den Sie in Mexiko hatten, eines Forschungsaufenthaltes. Das war, glaube ich, 2018 bis 2019. Und haben dort sozusagen auch mal eine ganz andere Erfahrung mit Choran gemacht, weil er eben ein sehr breit rezipierter Denker in der lateinamerikanischen Welt ist, wie Sie mir im Vorgespräch gesagt haben. Und darauf würde ich auch gerne gleich zu sprechen kommen. Also unser Interesse an Choran wäre in dem Fall vor allem ein philosophiegeschichtliches. Wer war das eigentlich und wie kann man ihn einordnen, gerade auch möglicherweise aus dem Interesse heraus, weil er eben ein Gegenpart vielleicht zu Kant ist, der in diesem Jahr so viel besprochen und gefeiert wird. Also das wäre sozusagen mein Interesse an unserem Gespräch. Ich hoffe, das trifft auch Ihres.
Ja, das tut es auf jeden Fall. Also ja, wer war Emil Cioran? Das ist oder E.M. Cioran? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, dass ich die mal so beantworten kann, vielleicht wie ich mit ihm in Kontakt gekommen bin. Das hat tatsächlich auch damals mit meiner Dissertation zu tun, die etwas düstere Findes-Jekyll-Mentalität, das Dekadenzdenken Ende des 20. Jahrhunderts. Also des 19. Jahrhunderts und sein Weiterleben dann im 20. Jahrhundert. Und da fiel mir ein Büchlein in die Hände, das den interessanten Titel Syllogismen der Bitterkeit trägt. Auch noch hier, auch so ein bis heute Ding von einem gewissen E.M. Cioran. Und ich habe mich gedacht, wer schreibt denn jetzt so etwas, gibt den Titel oder schon einen solchen Titel, und hatte dann auch noch andere Titel von ihm gelesen, Bücher mit so tollen Titeln wie Das Buch der Täuschungen, Die Tränen der Heiligen, Auf den Gipfeln der Verzweiflung, Die verfehlte Schöpfung und so weiter und so fort. Ja, ein sehr, kann man sagen, interessanter Mensch, kann man
vielleicht
sagen.
Vielleicht noch ein Titel, vielleicht, den ich noch erwähnen darf, denn der ist ja besonders verstörend, Vom Nachteil geboren zu sein.
Ja, also genau, es ist ja schon, man soll ein Buch nicht nach dem Einband oder Titel beurteilen, aber wenn man immer wieder solche Titel gibt, dann verspricht die Lektüre schon interessant zu werden, kann man sagen. Und ich würde Ihnen sagen, E.M. Cioran ist nicht nur so ein Gegenpol zu Kant, sondern eigentlich ein Gegenpol zu so ziemlich allem, was der abendländischen Philosophie gut und heilig ist, und das auch ganz bewusst. Nun, wo kommt er her? Also, Cioran kommt aus Rumänien, war in Rașinăria, ein kleines Dörfchen in der Nähe von Sibiu, geboren, spricht immer wieder von seiner sehr glücklichen Kindheit und den Schock dann, als er in die Schule kam, und schrieb sehr düstere, kann man sagen, interessante, man würde es vielleicht Philosophie nennen, er selbst sah sich sehr als er ist. Er hatte Philosophie studiert in Bukarest, hat aber sehr schnell auch festgestellt, dieses Systemphilosophie, gerade auch mit den positiven Implikationen, man strebt zum Guten, zum Wahren und zum Schönen, eben diese klassische Dreiteilung der abendländischen Philosophie, auch die großen Systemdenker, Hegel, Kant, dass das überhaupt nicht seins war, dass er Philosophie als akademische Disziplin mit dem Philosophieren als geistiger Tätigkeit nicht wirklich übereinbringen konnte. Sein Philosophieren vollzieht sich auch in interessanter Form. Er orientiert sich gerade in frühen Namen sehr stark an Nietzsche, meint aber, Nietzsche ist nicht weit genug gegangen. Er hat viel, was er Nietzsche mochte, war die Kritik der abendländischen Kultur, auch gerade eben der grundlegenden Werte, die durch das Christentum vertreten würden, der Moral. Aber er meint dann später, Nietzsche ging nie weit genug. Ja, er hat einmal so, Johann hat mal so schön gesagt, wenn Nietzsche hat die Menschen immer nur aus der Ferne betrachtet, wenn er mal richtig hingeschaut hätte, er hätte nie auf eine Idee wie den Übermensch kommen können. Für ihn, für Cioran, er ging noch ein ganzes Stück weiter. In seinen Schriften meinte er eben eigentlich, wie die Titel auch schon sagen, man könnte es auf die Formel bringen, Life sucks, ja, aber nicht irgendwie, weil wir alles falsch machen, sondern weil einfach Existenz, Dasein, etwas an sich Zufälliges, eher Sinnloses und prinzipiell Leidbeladenes ist. Das darf man nicht unbedingt seine geschriebenen Werke mit seiner gesamten Ansichten gleichsetzen, denn, und das war das Interessante, entgegen seiner sehr düsteren Schriften wird Cioran häufig im Leben als eher freundlicher, offener Mensch beschrieben. Und wenn man sich auch also Interviews mit ihm anhört, eine sehr vitale menschliche Stimme. Er war wirklich sehr gebildet, kam auch von aus Rumänien nach Deutschland, hat dort von 33 bis 35 für ein Humboldt-Stipendium gelebt. Er wurde dann danach auch später nochmal nach Rumänien zurück und ab 37 danach Frankreich, Wahlfranzose, wo er bis zu seinem Tod auch gelebt hat, war sehr vielsprachig unterwegs, sehr kommunikativ, war auch mit Leuten wie Mircea Eliade und vielen anderen eben eng befreundet. Und er sagt auch selbst in einem schon eigentlich sehr interessanten eigentlich Dokumentation von Jürgen von Esenwein, eben vom SWR 2 auch heute auf YouTube nachsehen, aus dem Jahr 2006 eben, das Schreiben, dieses Düstere, ist für ihn eher was Kathartisches. Also er schreibt nur, wenn es ihm wirklich schlecht geht, wenn er wirklich eben auf den Gipfel der Verzweiflung ist, um sich das eben Unangenehme von der Seele zu schreiben. Das ist aber nicht seine ganze Persönlichkeit. Und das möchte er auch sehr, sehr stark getrennt wissen. Hingegen, wenn man die Bücher liest, also die Titel sind Programm, kann man sagen. Es sind Essays, Aphorismen, das ist die Form, in der er schreibt. Also er lehnt klassische Systemphilosophie ab. Und natürlich, da gibt es diesen wunderbaren Artikel von Susan Sontag aus dem Jahr 1969, Thinking Against Oneself, Reflections on Emile Cioran, wo sie eben genau eben auch das eigentlich als sein, kann man sagen, modernen, postmodernen Impetus eigentlich sieht. Eben sagt, diese Historisierung, der Bruch mit der klassischen Systemphilosophie, die sich eben auch in seinem Schreibstil wiederfindet. Keine einheitliche Form mehr, sondern eben auch in der Anlehnung an Nietzsche. Aphorismen, kleine, knackige Zitate, mit denen er eben wirklich seiner, kann man sehr sagen, positiven Weltsicht Ausdruck verleiht. Also so wunderschöne Zitate wie, es lohnt sich nicht der Mühe, sich zu töten, denn man tötet sich immer zu spät. Das ist ja natürlich immer wunderbar. Und ich meine, die ganzen Bücher
Können
sind
wir da mal
voll mit
ganz,
positiven Aussagen.
können wir da mal ganz kurz bei diesem Zitat bleiben? Denn das ist ja auch etwas ja, Besonderes bei Cioran, ist die Art, wie er eben schreibt. Sein Werk ist, die haben eine Reihe von Titel aufgezählt, besteht ja im Wesentlichen aus Aphorismen. Aphorismen sind ja so kurze, in sehr komprimierter Form komplexe Gedanken in sehr komprimierter Form, aber auch in sehr einer sehr ausgearbeiteten stilistischen Form formulierte kürzere Passagen, Textpassagen, die ja, die verschiedene Intentionen ausdrücken können. Sie können was Apodiktisches haben, sie können Gewissheiten möglicherweise, was ja paradox wäre bei Choran, Gewissheiten auch verkünden. Sie können aber auch was Ironisches haben. Also sie haben ganz unterschiedliche Lesarten am Ende, aber sie komprimieren etwas sehr, sehr Komplexes in einer sehr dichten Form und einer stilistisch präzise ausgearbeiteten Form. Man spricht bei Choran ganz häufig von Luzidität, also Klarsicht. Die Aphorismen seien in einer sehr, sehr klaren Form gehalten. Nichtsdestotrotz verharrt man ja bei jedem auch so kurzen Aphorismus wie den, den Sie gerade jetzt zitiert haben. Es lohnt nicht die Mühe, sich zu töten, denn man tötet sich immer zu spät. Da bleibt man ja doch irgendwie hängen. So klar das möglicherweise ausgedrückt ist, aber so klar ist das erstmal auf den ersten Blick im Kopf, glaube ich nicht, was er eigentlich tatsächlich damit sagen will. Können wir mal versuchen, an diesem einen Beispiel zu sagen, was er eigentlich hier genau sagen möchte?
Ja, ich glaube, was Chiran genau sagen will, ist immer relativ schwierig, weil natürlich sich diese aphoristische eben Form auch einer eindeutigen Lesart verschließt. Aber eben wofür er, kann man sagen, berühmt, berüchtigt ist, auch nicht zu Unrecht natürlich kritisiert. Er wird gerne als Apologet des Selbstmordes eben hingestellt. Und natürlich Selbstmord ist eines der ganz großen Themen der abendländischen Gesellschaft. Nichtsdestotrotz auch gerade eben in der romantischen Tradition sehr stark romantisiert, der Werther-Effekt und natürlich auch so eine intensive, ästhetisierte Auseinandersetzung mit dem Tod, auch in der bildenden Kunst gibt es seit dem Findus Jäckel. Und was er jetzt mit diesen immer wieder, warum er so auf diesen Selbstmordgedanken immer eingeht, er hat sich nie selbst umgebracht, auch keine Versuche gestartet. Er ist 84 Jahre alt geworden, wurde also dann auch Altersschwäche eben gestorben. Aber was war das eigentlich für ihn? Also Chiran ging wirklich in seiner Philosophie davon aus, also das ist auch stark an die buddhistische Philosophie angelehnt, das Leben ist Leiden. Es ist auch kein Weg aus, das ist nicht nur Politik, das ist eben ja auch stark in der europäischen Tradition durch Schopenhauer. Es war für ihn die Grundlage oder das Grund der Existenz. Und eigentlich das Schlimmste an diesem Leiden ist, dass das Leben, so elend es auch sein wird, irgendwann vorbei ist. Der Tod kommt, gewiss. Es ist das große Unbekannte, nicht fassbare, aber auch das, was sich der Kontrolle entzieht. Und das war für ihn ganz entsetzlich, wie es für die meisten Menschen aussah. Also es hatte nichts mit der Todesverliebtheit, wie man es aus dem Findus Jäckel-Denken kennt, aus der romantischen, ja, Tod aus Liebe irgendwie in der romantischen Tradition, sondern für ihn hatte das schon auch eine ganz existenziell bedrohliche Komponente, noch da stark dadurch verstärkt, dass er jahrelang unter schwerster Insomnia litt, Schlaflosigkeit. Und wenn eben andere schlafen konnten, ihr Bewusstsein ausschalten, blieb er eben wach und die Gedanken drehten sich und drehten sich und drehten sich. Und die Idee des Selbstmordes ist für ihn, so paradox es klingt, ein Mittel, den Gedanken um den Tod als den großen Kontrollverlust, als die große Ohnmacht, das große Unbekannte doch zu bannen, wenigstens die Kraft zu haben, seinen Todeszeitpunkt selbst festzulegen. Er hatte mal gesagt, wenn es den Gedanken an den Selbstmord nicht gäbe, hätte ich mich schon längst umgebracht. Für mich ist es eine Befreiung zu wissen, dass ich dieses elende Leben einerseits beenden kann, wenn ich will, andererseits aber wenigstens noch so ein bisschen Kontrolle über diesen Tod eben ringen kann. Am Ende auf einer, kann man sagen, ontologischen oder metaphysischen Ebene bringt das alles nichts, weil natürlich es bleibt im Großen und Ganzen das sinnlose Sein, die sinnlose Existenz. Aber für ihn persönlich war es eben dieser Gedanke, der ihn sozusagen am Leben hielt, paradoxerweise. Nicht
Vielleicht.
unproblematisch, muss man natürlich auch sagen, weil
Klar.
natürlich gerade in der heutigen Zeit, also Selbstmord ist hochgradig tabuisiert. Es ist aber letztendlich auch hier in Österreich die zweithäufigste Todesursache unter jungen Menschen, auch eine der meisten Todesursachen der westlichen Welt. Also es ist ein hartes Thema, das natürlich auch alle Hinterbliebenen mit großer Fassungslosigkeit eben zurücklässt und natürlich eben auch gerade eben in der christlichen Tradition stark stigmatisiert ist, stark tabuisiert wird, weil es auch natürlich was Furchtbares ist. Aber eben so diese Idee natürlich, das auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Weil, wie gesagt, die romantische Tradition zeigt das eben, dass das auch immer wieder gemacht wurde. Es ist natürlich auch insofern mal eine spannende, eben, kann man sagen, Abkehr und auch dieses Phänomen, das nun einfach da ist im Leben irgendwie auch. Also das Leben selbst zu beenden oder nicht, pro und contra, für und wider.
Das
eben
erinnert ja,
einen
ja, bitte.
Perspektivwechsel eben.
Das erinnert ja oder schließt zumindest auch an so sehr aktuelle Diskussionen, die ja nicht abgeschlossen sind bis heute, der Sterbehilfe beispielsweise. Also wenn man bewusst sozusagen die Entscheidung ergreift, man möchte aus dem Leben scheiden, weil man es einfach nicht mehr als lebenswert für sich selber erachtet. Eine sehr umstrittene Diskussion, wo es viele Argumente für und gegen gibt, aber die Diskussion ist nicht beendet. Aber hier könnte man sagen, mit Choran, sozusagen, es macht sozusagen die Würde des Menschen aus, dass man selber entscheiden kann, wann man sozusagen aus dem Leben scheiden möchte und dass es nicht sozusagen, dass man nicht dem ausgeliefert ist, dass irgendetwas, was auch immer es ist, darüber entscheidet, ob ich sozusagen noch lebe oder nicht. Also insofern würde er das vielleicht sogar als eine Emanzipation vom Tod, von der Angst vor dem Tod auch begreifen. Sozusagen die konkrete Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, die ja genau eben zu dem mündet, was Sie gerade auch zitiert haben, zu so einem Satz wie, ich lebe nur, weil es in meiner Macht steht, zu sterben, wenn es mir belieben wird, wann es mir belieben wird, Entschuldigung. Ohne die Idee des Selbstmordes hätte ich mich schon längst getötet, haben Sie gesagt. Genau, haben Sie auch gerade zitiert. Also es geht, glaube ich, um das Bannen der Angst vor dem Tod, um die Kontrolle eben auch über das eigene Leben zurückzugewinnen, und es eben nicht einem Zufall oder wenn man aus christlicher Perspektive argumentiert, um es eben nicht Gott zu überlassen, wann man aus dem Leben scheidet und wann nicht.
Das ist eben der Punkt. Ich glaube, mit dem Thema Würde hat Cioran eben nie argumentiert, weil für ihn war das Leben oder der Mensch nichts Würdevolles. Oder eben in dieser, also dieses, was ja auch eine ganz wichtige und ich finde auch nicht grundlos, also wichtige Idee in der abendländischen Kultur ist mit all ihren Vor- und Nachteilen sozusagen. Aber also er hat dem menschlichen Leben an sich oder dem Leben, in dem Sinne, die Würde war für ihn ähnlich wie auch bei Nietzsche in dem Sinne kein Thema in dem Sinne. Hier geht es, denke ich, wirklich eher um eine gewisse Macht und eine gewisse, aber letztendlich auch lebenserhaltende Macht, ein bisschen Kontrolle über das Unkontrollierbare eben zurückzugewinnen, wenigstens mental. Und das ist natürlich auch die Sache, Sie hatten das Thema mit der Sterbehilfe angesprochen, es ist so, diese Sachen, die am Anfang und am Ende des Lebens eben des Menschen stehen, diese geraden Übergänge, diese Schwellen, die sind gesellschaftlich hochproblematisch, hochtabuisiert, hochgradig diskutiert auch immer. Aber, und das ist eben gerade die Sache, die ich eben nicht so unwichtig finde. Und was natürlich auch so auf den ersten Blick ja nicht nur provokative, sondern teilweise ja wirklich schon auch so ein bisschen absurd anmutende Aussagen, wie man tötet sich immer zu spät, eben dann doch wieder interessant macht. Ich meine, ich hatte früher, war früher mal einen Debattierverein, wie manch andere eher nerdige Studierende. Und ich meine, wenn man eine Sache dort lernt, dass es eigentlich sehr häufig auch für die Gegenseite relativ gute Argumente gilt. Und wenn man gerade eben Diskussionen aufrichtig führt, ist es eben auch wichtig, sich gegen Argumente, auch wenn sie erstmal vielleicht abstoßen, anzuhören. Wie man sich dann selbst positioniert, ist ja die eine Sache. Aber ich denke schon eben, Kritik tut weh, soll weh tun, muss weh tun. Und natürlich auch mal diese provokative Sachen, die eben die Grundwerte geht. Nicht jetzt unbedingt, dass man sich dem gleich anschließen muss, aber dieses drüber nachdenken, ohne es gleich von vornherein zu verurteilen und vielleicht Sachen auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Vielleicht auch sich in andere Leute, vielleicht die das Thema Selbstmord aufgrund einer Krankheit, Sterbehilfe, sowas, vielleicht eine ganz andere Relevanz bekommt, als es für viele andere Menschen hat und die es am liebsten wegdrücken würden. Vielleicht auch so ein bisschen Perspektivwechsel, darüber auch eine Empathie für andere Positionen, was ja in unserer heutig pluralistischen Gesellschaft wichtig wäre, aber glaube ich nicht immer so gut gelingt, würde ich mal vorsichtig ausdrücken, auch nicht das Verkehrteste ist.
Kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Und zwar, wir hatten das Gespräch so eingeleitet, dass sich Choran sozusagen abgrenzt von der klassischen Philosophie, von der Systemphilosophie, von Philosophie, die systematisch sozusagen betrieben wird, wie es gerade auch unter anderem Kant gemacht hat. Ich lese mal ein Zitat vor, was ich hier ausgesucht habe. Er schreibt, Aristoteles, Thomas von Aquin, Hegel, drei Knechte des Geistes. Die ärgste Form des Despotismus ist das System in der Philosophie und in allem. Oder hier noch ein zweites, was vielleicht passt. Der Alleszermalmer, wir wissen, wer gemeint ist, ist ein aus der Art geschlagener positiver Geist, der in seiner Harmlosigkeit glaubt, die Wahrheiten verlohnten die Mühe, zerstört zu werden. Er ist ein umgekehrter Techniker, ein Schulmeister des Vandalismus, ein verirrter Evangelist. Das klingt alles sehr, sehr ketzerisch, würde ich sagen, dass man jemanden wie jetzt auch Kant, den Alleszermalmer, der hier gemeint ist, oder auch Größen wie Aristoteles, Thomas von Aquin und Hegel, dass man die hier so, ja, so abwertet, oder?
Ja, also es klingt sehr ketzerisch, aber eigentlich nur dann, wenn man wirklich die großen Philosophen in so einer Art, was sicherlich bis heute einige tun, so eine Art Götzenverehrung auf gewisse Podien stellt. Der Punkt ist eben einfach, die Geschichte ist voller kontroverser Persönlichkeiten und jede Theorie, jedes System hat Schwachstellen, sonst hätte sich's auch nicht weiterentwickelt. Und natürlich ist Joran Wild schon eine Wortwahl, die man kann sagen, schon auch wirklich ans Martialische anmutet. Ja, wenn man eben wirklich sagt, die Knechtschaft des Systems und sowas, da hört man natürlich eher so eine soziale Revolte, als das vielmehr auf philosophische Systeme zu beziehen. Aber für ihn war das eben ein sehr enges Denkkonzept, diese Systemphilosophie. Und das ist ja letztendlich auch das, wo sich dann die moderne und später auch postmoderne Philosophie dann immer stärker von abgewandt hat, eben von diesem Systemdenken, dann eben später eben auch, kann man sagen, im Poststrukturalismus, die Idee der Dekonstruktion, die ja auch Chiron eigentlich schon mit Sachen wie in die Lehre vom Verfallen durch so eine radikale Kritik auch ein bisschen vorweggenommen hat, wo eben auch klar gesagt wird, nein, also wenn schon Kritik, dann aber auch richtig und auch an den Grundwerten und eben auch gerade, weil ich würde schon mal sagen, gerade so im deutschsprachigen Raum, zumindest bin ich damit auch philosophisch noch geschult worden. Und ich denke, das ist auch heute eine, so diese Systemphilosophie, die hat schon einen ganz massiven Stellensystem, ja, die Welt sich als System, als zum positiven evolvierendes System eben zu verstehen, so gerade im hegelianischen Sinne. Und das war natürlich für jemanden mit Chirans Ansichten undenkbar, ja, auch so diese Entwicklung der Geist, der sich selbst findet und so weiter. Also, das war für ihn eigentlich auch so, kann man sagen, so ein Grundirrläufer der Philosophie, eben in diesen engen Ketten systematischer Strukturen eben, die schon für ihn auf ganz falschen Prämissen und Werten fokussiert haben, eben zu sehen. Und für ihn war es natürlich dann auch in seiner drastischen, aphoristischen Wortwahl eben, man würde sagen, eine gewisse, nicht nur Absage, sondern auch wirklich Abrechnung, damit diese drastische Wortwahl eben auch so gewählt, für wie schädlich er das eben hält. Und gerade in der Postmoderne ist er da mit Sicherheit auch nicht der Einzige. Ja, also die Philosophen, Philosophinnen, die von allen anerkannt werden, die hat es zu keiner Zeit der Geschichte gegeben. Es gab immer verschiedene Strömungen, auch heute umso mehr. Und gerade wenn man auch mal im globalen Kontext sieht. Also ich denke, so mit diese Ansichten über die Systemphilosophen, die haben vielleicht nicht alles so scharf formuliert, aber ich glaube, so ungewöhnlich spätestens nach 1900 sind sie eigentlich gar nicht mehr.
Nun ist ja Choran eigentlich dem Poststrukturalismus vorangelaufen, wenn man so möchte. Er fängt ja an sozusagen mit diesen, ja, mit dieser enormen Skepsis, mit diesem großen Zweifel, mit dieser Abkehr von den Gewissheiten, von denen er sagt, die würde die Systemphilosophie sozusagen tradieren. Da fängt er ja schon sehr früh an. Also im Grunde eigentlich schon, nachdem er nach Frankreich übergesiedelt ist und sich auch des Französischen dann angenommen hat, der Sprache. Er sprach ja vor allem Rumänisch und auch Deutsch. Das war seine Sprache, die er in der Schule gelernt hat. Und eignet sich dann in Frankreich das Französische an und führt es, wie eben viel zu lesen, zu einer Meisterhaft, sozusagen, zu einer Meisterhaftigkeit in der Beherrschung dieser Sprache. Und ist ja eigentlich damals noch gar nicht vom Poststrukturalismus ja damals noch gar nicht groß die Rede, sondern die Gegenseite wäre vielleicht damals sowas gewesen wie der Existenzialismus um Sartre herum. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass er auch dieses Café de Flore auch aufgesucht hat, aber keinen Kontakt mit Sartre hatte, sondern da er auch so ein Außenseiter war. Und sich aber da er erstmal gegen diese andere Form der Abkehr von Systemphilosophie, eben des Existenzialismus, erstmal damit so ein bisschen auseinandergesetzt hat, oder?
Ja, also wie gesagt, das auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch, Ideen entstehen nicht über Nacht und auch wenn man Leute eben wie Lyotard, Derrida und so weiter sieht, natürlich haben die auch schon auf anderen Ideen und sowas aufgebaut, aber letztendlich, es war in Frankreich in diesem Umfeld über die verschiedene Form der, kann man sagen, der Auseinandersetzung mit dem Sein im weitesten Sinne eben auch, kann man sagen, mit dieser Abwertung des Sein, wie sie eben auch eben beispielsweise bei Chiron vertreten wird, natürlich florierte die in diese Zeit und man hat sich gegenseitig beeinflusst und da eben auch ja, Inspiration rausgezogen. Ich glaube, das ist dann auch immer so ein bisschen schwierig, so genau, gerade wenn bei Leuten, die so Aphoristisch schreiben wie Chiron, zu sagen, er bezieht sich hier an dem Punkt genau auf den und den und den und den und den. Es ging ihm ja genau eben auch um diese Abkehr, um dieses, was Sie da eben auch Befindlichkeit genannt haben, eben aus diesem, aus sich selbst heraus eben zu schreiben. Und eben die Referenzen sind dann natürlich eher dann oft allusiv, als jetzt tatsächlich eben, das hier ist eine systematische, was ja eher schon ablehnen würde, Auseinandersetzung mit einer konkreten philosophischen Position eben herauszulesen wäre.
Nun wird Choran ja oft sozusagen, also als sein Vorgänger oder sein Vorbild sozusagen, wird ja, dann scheint es ja irgendwie doch zu geben, wird ihm zumindest zugeschrieben, das sei eben Nietzsche gewesen. Im Grunde sei Choran ein unvollendeter Nietzscheaner, weil er eben diesen einen Weg nicht mitgeht. Er sagt eben nicht, dass sozusagen die Umwertung der Werte das Ziel sei, um dann zu einem Übermenschen zu kommen. Also den Schritt macht er nicht mit. Er geht aber so weit und zertrümmert ähnlich wie Nietzsche sozusagen alle Moralsysteme, sei es jetzt philosophischer Natur oder christlicher Natur. Aber er geht eben diesen einen Schritt nicht weiter und sagt eben nicht, wir müssen die Werte alle umwerten, um dann zu einem neuen Menschen, zum sogenannten Übermenschen zu kommen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, zumindest liest man das so, scheint Nietzsche die zentrale Referenz, der zentrale Fluchtpunkt von Chorans Denken zu sein.
Also ich würde sagen, Nietzsche, aber auch vielleicht in manchen Punkten dann gerade im späteren Cioran auch stärker noch eben Schopenhauer. Weil natürlich bei Cioran ist so, er sagt, nicht nur die Umwertung aller Werte ist nicht Ziel, er sagt, sie ist nicht möglich. Der Mensch ist eben so, wie er ist, einfach eine zufällige Existenz. Es wird sich alles eben, die Geschichte ist von vornherein verderbt, kann man sagen, es ist Laien, es ist unverbesserlich. Das Existenz, die Existenz, das Sein als solches ist schmerzhaft, ist Leiden. Der Mensch kann sich nicht ändern. Die Geschichte wird immer nur wieder in Krieg und Mord enden, ja. Eben auch die ganze Idee mit all dem großen Europa, das ganze Kolonialisieren, es ist alles eigentlich ein einziger, die Geschichte ist von vornherein falsch. Also würde man sagen, wenn es eine Schöpfung gäbe, das ist bei Chiron ja auch gar nicht, also eher metaphorisch gebrochen, man braucht viele religiöse Anlagen, ist sie von, gibt auch das Buch, die verfehlte Schöpfung, ist von vornherein falsch angelegt, die klassischen Werte und sowas. Entwicklung zum Positiven ist für ihn einfach nicht möglich. Es ist eben das ewige Elend des Seins. Und für Nietzsche war sie natürlich schon möglich und gerade mit dieser eben Vorstellung, der Leidhaftigkeit zu sein, ist ja dann sehr stark bei Schopenhauer und dann natürlich auch an der asiatischen buddhistischen Philosophie, wo Leben eben Leiden im Sinne von Dukkha ist, aber eben auch gibt es auch von Franz Winter dieses Buch Chiron, die Religion, wo eben besonders auch auf dieses eben eingegangen wird, diese Beziehung zur asiatischen Philosophie, aber eben im Sinne auch für Chiron dieses Nirvana oder sowas, was es da gibt, ist auch nicht möglich eigentlich letztendlich. Es bleibt eben ein Verhangensein in einer leidvollen Existenz und irgendwann ist sie vorbei, was aber auch leidvoll ist, zumindest mit dem Gedanken daran zu leben. Und er sagt, das ist die tiefe Einsicht, gewonnen ist dadurch aber im Sinne noch gar nichts. Die Probleme fangen damit aber eigentlich erst an, gelöst werden können sie nicht.
Sie haben das im Grunde schon schön übergeleitet zu einem anderen Schwerpunktthema, nämlich die Auseinandersetzung von oder der Zusammenhang zwischen Choran und Religion insgesamt. Vielleicht kann man noch kurz ergänzen, dass er aus einem Elternhaus kommt. Der Vater war orthodoxer Pope in Rumänien. Also er hatte eine enge Anbindung an die Religion. Sein ganzes Werk, ich würde sagen, ein Drittel seines Werkes, beschäftigt sich sozusagen mit Fragen der Religion oder bezieht sich auf die Religion. Er ist paradoxerweise, obwohl er sozusagen der Schöpfungsgeschichte eigentlich keinen großen Wert beimessen möchte und keine Bedeutung oder keine Wahrhaftigkeit, wie auch immer, er ja trotzdem oft eben gerade mit der Metaphorik aus dem Schöpfungsmythos ja arbeitet, ne? Gott ist eine ganz zentrale Referenz, die er dann abschwächt in den Begriff der Gottheit und auch in die Mystik so ein bisschen abgleitet. Meist Der Eckhart ist, glaube ich, ein großer Referenzrahmen da für ihn. Oder auch von dem Demiurgen spricht statt von Gott. Also wir seien eben, wenn Gott sozusagen mal genau hingeschaut hätte, was er da eigentlich verbrochen hat, würde er sagen, hätte er es gar nicht so weit kommen lassen, wenn er mal genau hingeschaut hätte, wie seine Schöpfung eigentlich am Ende ausgegangen ist. Deswegen führte die Figur des Demiurgen, des bösartigen Demiurgen ein, der eigentlich für das verantwortlich ist, was wir haben und das Leben, die Welt, in die wir als Menschen leidvoll hineingeworfen sind. Aber auch diese Figur des Leidens ist ja auch eine höchst christliche Denkfigur eigentlich. Also insofern scheint es einem nicht leicht zu sein, bei Choran wirklich würden Sie sagen, es will er auch gar nicht, aber man findet kein System. Also man findet wirklich keine Stringenz in seinem Denken, man sagen kann, dass ja, das ist logisch, das folgt aus dem und das folgt aus dem, sondern es wirkt alles sehr, sehr beiläufig, spontan vielleicht auch gedacht und niedergeschrieben. Also ja, aber bleiben wir erstmal bei der Religion. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, wie hast du es mit der Religion? Das bleibt immer so die Gretchenfrage. Und natürlich ist das schon interessant. Also bei Cioran wirklich, man kann sagen, jedes dritte, vierte Zitat in vielen seiner Büchern hat irgendwie Anklänge an, tatsächlich an christliche Motive eben. Ja, ich meine, schön, außer das, hätte Noah in die Zukunft geschaut, hätte er die Arche versenkt. Und also
Da muss man
das
eigentlich ein
finde ich
bisschen
schon.
lachen, das hat auch was
Ja.
Ironisches, ein bisschen, ja.
Ja, also natürlich, also ich finde auch, dass da schon aus durchaus also eine Tiefe, kann man sagen, ja, also eine Tiefe, kann man sagen, da schon schnippischer Sprachgebrauch drin ist. Ich denke, er verwendet die Verweise, die Referenzen auf religiöse, also auf die christliche Religion, eher metaphorisch als tatsächlich eben, also im Sinne eines religiösen Systems oder dass er religiös in dem Sinne gläubig wäre, was ja schon seiner Weltsicht widerspricht. Weil natürlich spielt das Leiden eine zentrale Rolle im Christentum, aber eben Leiden als Weg zur Erlösung, die es ja für Cioran schon eigentlich gar nicht geben kann. Aber trotzdem ist es natürlich interessant, dass jemand, der sich eigentlich immer wieder auf das bezieht, was er eigentlich so tief ablehnt. Wo man dann auch da eigentlich sich die Frage stellen muss, na, ist das nicht eigentlich eine, sei sie willkürlich oder unwillkürlich, Affirmation dann auch bestimmter christlicher Ideen und christlicher Traditionen eben, ja, aber also, oder eben auch der aus der Mystik der Gnosis stammende, eben diese Idee des Demiurg, ja, des bösen Weltschöpfers und sowas. Und nicht des bösen, aber des fehlerhaften Weltenschöpfers und sowas. Also das ist dann eben auch die Frage, eben wenn man eigentlich immer wieder so auf das beharrt und sei es eben einfach als Verstärker. Man kann sagen, er verwendet eben, um den Leuten begreifbar zu machen, was er meint, einen Sprachgebrauch, Bilder vor allem, weil seine Sprache, seine Aphorismen sind sehr metaphorisch, die sie kennen. Und damit natürlich auch eben nicht nur auf der denotativen, sondern auf der konnotativen Ebene eben was auszulösen. Auf der anderen Seite, es bleibt natürlich so eine subversive Affirmation, die eigentlich stärker eben, kann man sagen, dass ja doch irgendwie eigentlich auch wieder vieles des Christlichen, was er ablehnt, doch wieder am Leben erhält sozusagen. Und das ist natürlich auch eine relativ spannende Sache, aber es ist natürlich vertraut, die Ideen verwenden, sie dann eben schnippisch umdeuten, schnippisch irgendwie dann auch. Ja, also es gibt auch richtig Bücher über Cioran mit Cioran der Ketzer und sowas. Also das ist, glaube ich, auch, da wäre ganz stolz auch wahrscheinlich drauf gewesen und sowas. Also ich würde schon sagen, genau, wunderbar. Das
Von
ist,
Patrice Bollon, ein französischer
genau.
Journalist, ja.
Genau, und das ist eben dann auch so, aber vielleicht auch so ein bisschen diese Schwierigkeit. Ich meine, Susan Sontag hat ja Cioran auch als den Philosophen der Schwierigkeit bezeichnet, ja. Ja, und so, also der gesagt hat, das ist einfach sein Wesen, was ihn ausmacht. Er beschäftigt sich nicht nur mit schwierigen Themen, mit tabuisierten Themen, sondern auch seine ganze Herangehensweise vom Methodischen her, sofern man das Methode bezeichnen will, ist eben gerade nicht der offen, nicht die Dialektik, auch nicht der offen zur Schau gestellte Widerspruch, sondern eher so ein subversives, mehr oder weniger subversives, schwieriges strategisches Moment auch eigentlich gerade dahin, die irgendwie zwischen konservativer Affirmation, progressiver Provokation, weil man sich natürlich auch fragen muss nach Nietzsche, wie provokativ war die wirklich, weil vieles eben, wie gesagt, was man bei Cioran findet, wenn auch nicht so gerade drastisch ausgedrückt, das ist postmodernes Denken letztendlich.
Ich schließe da ein bisschen an, weil man fragt sich natürlich, warum schreibt er das eigentlich alles? Also Sie haben gerade so ein bisschen so einen kleinen Widerspruch in ihm so ein bisschen ausgemacht, diese subversive Affirmation. Also er würde wahrscheinlich sagen, oder man sagt ja, um etwas zu verneinen, muss man es zuvor bejaht haben. Also auch diese merkwürdige Dialektik, diese Paradoxien, die in seinem Denken ganz, ganz essentiell sind. Dann fragt man sich halt, wenn sowieso alles sinnlos ist, wenn alles überhaupt keine Bedeutung hat und auch wenn alles sozusagen nicht irgendwie zielgerichtet ist auf dass man etwas schreibt, um zu irgendetwas zu kommen, irgendetwas zu erreichen. Warum macht man das dann eigentlich, würde man sich fragen. Und dann finde ich, kann man sich natürlich sehr leicht immer mit diesem ständigen Verweis auf die Paradoxie von allem, kann man sich immer schön auch es bequem machen und aus allem eigentlich herausziehen. Ne? Man kann sagen, ja, ist halt paradox, aber das ist halt meine, das ist halt so meine Gesinnung, meine Einstellung zum Leben und zu allem. Deswegen kann ich das einfach so machen. Das war so eine Frage, die ich mir halt gestellt habe. Warum macht er sich überhaupt diese ganze Mühe, wenn er sagt, es ist sowieso alles umsonst, was man tut und macht überhaupt keinen Sinn? Wie würden Sie sich das erklären?
Naja, aus seinen eigenen Aussagen eben heraus, eben so eine kurzzeitige Katharsis einfach. Ja, das ist eben
So
letztendlich diese,
Eigentherapie.
also wenn man sich wirklich teils so Interviews mit ihm anhört und liest, also es kommt aus den Schriften selbst, muss man sagen, weniger aus seinen eigenen Aussagen. Wie ernst die jetzt von ihm selbst gemeint sind, ich kann nicht in seinen Kopf reingucken, also ist natürlich auch dann immer schwierig zu sagen. Aber eben so wirklich dieses Schreiben für ihn, was natürlich auch irgendwie so ein Essayisten, Poeten-Topos ist ja das Schreiben, die Schöpfung des künstlerischen, des intellektuellen Werks irgendwie als Ankämpfen gegen die Sinnlosigkeit und sowas. Also das kommt schon bei Ihnen ganz stark eben auch mit raus. Aber ich denke, es ist eben auch so dieses Schwierige zu sagen, wenn alles sinnlos ist, genau, warum schreibt man dann überhaupt weiter? Warum bringt man sich eben nicht um? Ich meine, das hat schon Giran auch mit seinen Sachen gehört, eben, es hält ihn am Leben, eben sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Das hat vielleicht auch so ein bisschen, gerade wenn man bei dem Katharsis ist, was wie so eine Art von Mantra, eben kann man sagen, auch eben aus den asiatischen Religionen eben immer wieder eben, also so ein Hinduistischen hat man das gerade eben auch und sowas, eben immer wieder bestimmte Wiederholungen bestimmter Phrasen und so weiter und so fort und so und ähnliches eben dann, dass man eben sagt, die dann natürlich irgendwie auch, kann man sagen, einfach mit der Welthaltung nicht unbedingt was verändern, aber ein anderes in der Welt sein eben so ein bisschen eben auch fördern. Und man hat natürlich bei seinen Aphorismen auch dieses, diese Vor-, also schon irgendwie haben oft häufig auch was, Mantraartiges kann man sagen. Ja, ich meine, man kann den Inhalt kurz auf die Formel bringen, life sucks, aber das in so vieler Art, so blumig, teils so schnippig, teils treffend, teils provokativ und auch schockierend ausgedrückt, dass natürlich doch irgendwie auch immer wieder ein bisschen was Neues reinkommt, aber trotzdem eben so ein Urmann, also sowas hat es irgendwie schon auch wieder was Repetitives und natürlich irgendwie können auch so manche Autoren irgendwie auch so ein bisschen mehr dem Schluss, also wie sich beispielsweise auch nach Chiron selbst der Gedanke, die Schrecklichkeit des Todes mit der ständigen Auseinandersetzung mit ihm doch so ein bisschen abwetzt, hat er gesagt. Auch natürlich irgendwie das Provokative und Schockierende an Chiron, je mehr man seine Bücher liest und sowas, durch diese mantrahafte Wiederholung irgendwie, auch das wälzt sich dann natürlich irgendwie so ein bisschen ab.
Man könnte vielleicht auch seine Attitüde, sozusagen alle Preise, die ihm sozusagen verliehen wurden, prinzipiell abzulehnen und nicht anzutreten und nicht anzunehmen, könnte man jetzt sagen, unterstützt den Gedanken, dass ihm eigentlich alles egal ist und auch das, was er schreibt, letztendlich egal ist. Er macht es einfach, weil er sich selber irgendwie damit einen Gefallen tut. Er hat, glaube ich, irgendwie mal gesagt, es ist das Böse, was ihn antreibt zu schreiben, denn er muss dieses Böse ausdrücken. Ich glaube, ausdrücken kann man in dem Fall lesen, wie wenn man, ja, wenn man irgendwie etwas im Gesicht ausdrückt, beispielsweise. Es muss halt weg. Er muss es sich von der Seele schreiben und so weiter, um sich selbst zu reinigen. So könnte man es auf der einen Seite deuten. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, das ist aber auch einfach nur so eine gewisse, ja, so ein gewisser Manierismus, so eine gewisse Attitüde, die er sich anlegt. Ich nehme den Preis halt nicht an und damit bin ich eigentlich erst recht ausgezeichnet. Könnte man natürlich auch so lesen, dass man das so als Attitüde im Grunde sieht. Vielleicht Religion ist eben ein Weltdenksystem, ein Welterklärsystem, ein Weltordnungsprinzip sozusagen. Es gibt ja auch andere, beispielsweise die Geschichte. Die hat er auch grundweg abgelehnt. Er sagte, es gibt eigentlich gar keine Geschichte, sondern die Dinge waren immer so, wie sie sind und sie verändern sich praktisch nur in Nuancen, aber eigentlich ist die Geschichte eben, und das wieder auch entgegen sozusagen dieses Fortschrittsglaubens, gerade des 19. Jahrhunderts der Geschichtsphilosophie, ist sie eigentlich etwas sehr, sehr Statisches. Von Anfang an war schon alles sinnlos, es ist jetzt immer noch alles sinnlos geblieben. Im Grunde hat sich da eigentlich nichts Wirkliches getan. Ähnlich würde er über die Moderne, glaube ich, sprechen, von der es ein interessantes Zitat gibt. Er sagt, modern sein heißt am Ausweglosen herumbasteln. Das verstärkt, glaube ich, genau das. Also die Dinge sind eigentlich immer so, wie sie waren und sie sind eigentlich in Ausweglosigkeit versteinert und auf ewig festgeschrieben, oder?
Ja, also so, also das kann man eigentlich nicht besser auf den Punkt bringen. Also in dem Sinne, Das klassische Geschichtsdenken, was heute aber vielleicht auch nochmal so seine Abkehr, also seine etwas scharfen Worte gegen beispielsweise Hegel und sowas eben auch nochmal vielleicht etwas klarer werden lässt. Geschichte im Sinne von Entwicklung, also nicht nur Fortschritt, sondern Entwicklung als solches gibt es für Cioran eigentlich in dem Sinne nicht. Es ist Schlachten, Leiden in jeweils unterschiedlicher Form. Oder aber dann gerade in der Unterschiedlichkeit auch immer wieder gleich bleibt und sich wiederholt.
Vielleicht kommen wir noch mal jetzt noch mal einen Schritt weiter, wenn man Cioran versucht sozusagen heute lesbar zu machen oder wenn man sich fragt, was könnte mir das heute sagen, ganz unabhängig davon, was er jetzt wirklich geglaubt hat. Aber was könnte das für heutige Fragen möglicherweise an Anregung bringen? Und da fand ich ganz interessant, dass Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, dass beispielsweise in Lateinamerika Cioran ganz anders möglicherweise gelesen wird, als das bei uns der Fall ist, oder eben auch eine hohe Rezeptionsdichte in Lateinamerika hat. Woran li liegt das? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Also das ist relativ schwierig zu sagen, weil ich kenne vor allem von Mexiko und Brasilien eben. Also eben, ich bin letztendlich in meiner Dissertationszeit über die Syllogismen der Bitternis und dann über den Sonntagartikel mit Chiron in Kontakt gekommen, Jahre nicht mehr. Und auf einmal, als ich hatte längere Zeit eben zwischen 2000, das war zwei, wann war es? 2017 und 2019 immer mal auch wieder in Mexiko gelebt und auf einmal in der UNAM haben dann namhafte Wissenschaftler, haben dann auf einmal eine Riesentagung zu Cioran veranstaltet und hatten mich dazu eingeladen. Und aus der Philosophie, aus der Literaturwissenschaft, wo eben auch Leute aus den USA, aus Argentinien, aus Brasilien und so weiter eingeladen worden. Und ich war eigentlich ganz baff, weil ich von Cioran so lange eben nicht mehr gehört habe. Ja, Marco Ximenes, Anna Maria Wahle waren da so große Namen, die das eben wirklich auch jährlich, nicht jährlich, aber in wiederholten Abständen, so diese großen Cioran-Veranstaltungen gemacht haben. Und das fand ich natürlich total spannend, muss ich sagen. Und was natürlich dort immer sehr auch wichtig ist, so diese Kritik natürlich in diese radikale Kritik von Cioran an der okzidentalen Gesellschaft, an der okzidentalen Kultur, aber eben auch so diese Aspekte, das mag nun letztendlich auch an der Präferenz der Organisatoren liegen, eben mit düsteren Themen. Die hatten auch so Bücher wie die Miasmas de la Cultura geschrieben und sowas. Also, dass da eben wirklich diese Sache eben aus verschiedenen Gründen eben stark eben rezipiert wird. Später bin ich dann auch noch mal durch Rodrigo Meneses in Brasilien eben mit ihnen mit Cioran in Kontakt gekommen. Also da ist auf jeden Fall eine Faszination dafür da, ähnlich aber auch für Nietzsche oder für Sloterdijk und sowas. Also auch eben internationale Philosophie, die eben dort eben auch natürlich ganz groß betrieben wird und natürlich auch so gerade diese schon kulturkritischen Elemente, die bei Cioran sind, auch als sehr positiv und sehr interessant wahrgenommen worden, aber nichtsdestotrotz auch weniger heroisierend oder verklärend, sondern eben schon durchaus auch gerade eben dieses Schwierige eben daran, was ich glaube, man vielleicht, zumindest habe ich das hier also in Deutschland, auch in Österreich immer wieder erlebt, das mag man ja so in der akademischen Philosophie oft gar nicht, da ist vieles eher so auf Auflösung, Erkenntnis und sowas geprägt, dass das aber dort eben anders auch wahrgenommen teils wird.
Aber das würde genau für das sprechen, wovor sich möglicherweise Cioran verwahrt hätte, nämlich dass er sozusagen gelesen wird als jemand, der Handlungsanweisung oder sozusagen oder Anregung gibt, Dinge grundsätzlicher Art zu kritisieren oder eben vielleicht sogar politisch umzumünzen, in politisch ja, umzudeuten für eigene Zwecke. Sie sagen gerade, möglicherweise eine Kritik am Westen, die dann in Mexiko in dem Fall halt dann geäußert wird, als Möglichkeit, sich vielleicht von dem okzidentalen Denken etwas zu lösen und es zu kritisieren. Gibt es denn dafür Anhaltspunkte bei Cioran, wo man das ansetzen könnte?
Ja, also ich glaube, so das direkte politische Anweisung hat keiner der Philosophinnen und Philosophen, die ich dort getroffen habe, jetzt direkt gezogen. Also das war eher auch, also das würde ich daraus jetzt tatsächlich nicht sehen. Es ist eben eine Auseinandersetzung mit der Welt, die daraus gezogen wird. Inspiration darin zu finden, so würde ich das tatsächlich eher sehen. Und naja, ich meine, diese Kritik, die hat ja Cioran nun mal einfach gemacht, was man davon in welchem Land, in welchem Kulturkreis, insofern man überhaupt von Kulturkreisen, ist ja auch schon eine ganz, ganz schwierig, irgendwie das irgendwie zu definieren oder zu sagen irgendwie, weil natürlich es gibt vieles an Hybridität, aber dann doch an Entwicklung und so weiter und so fort. Also das ist schwierig. Ich meine, ob er mit seiner Rezeption einverstanden wäre. Also ich glaube, Rezipienten und Rezipientinnen nehmen sehr selten irgendwie Rücksicht. Also sind eben immer wieder was anderes, wie es irgendwie weitergetragen wird.
Aber wie würden Sie das einschätzen aus philosophiegeschichtlicher Perspektive? Lässt sich ein Werk von Hegel oder von Kant sozusagen von dem jeweiligen Protagonisten oder Autor in dem Fall, Denker in dem Fall, von Kant und Hegel sozusagen entkoppeln, weil es eben sozusagen eine, ja, von Autor freie, systematische Zugang zur Philosophie eröffnet? Und eben, dass es bei Denkern wie Choran eben immer sehr stark an der Person gebunden bleibt. Also kann man das überhaupt, also kann man überhaupt Chorans Aphorismen lesen, ohne dabei sozusagen immer Choran auch vor Augen zu haben? Eben das, was ich eingangs meinte, mit der persönlichen Befindlichkeit, aus der heraus schreibt. Wie sehen Sie das?
Also meine Ansicht, ganz ehrlich, ist, jede Denkerin, jeder Denker schreibt aus persönlicher Befindlichkeit. Und meiner Ansicht nach ist das Werk nie vom Menschen zu lösen. Auch wenn natürlich bei diesen Systemphilosophen à la Hegel und Kant der Anspruch gestellt wird, universell gültig zu sein, was ich in der heutigen Zeit hochproblematisch auch finde, muss ich sagen. Es heißt nicht, dass es von allen angekommen, also anerkannt wird. Und natürlich auch der Anspruch überhaupt kommt ja nicht von ungefähr. Also ich denke, gerade wenn man es im interkulturellen hat oder im transkulturellen, transnationalen Standortbestimmung derjenigen Denkerinnen und Denker, Künstlerinnen und Künstler und so weiter und so fort, ist immer wichtig, weil dieses alte Gleichnis von Platon, eben die Taube im luftleeren Raum, sowas kann es nicht geben. Es gibt immer, also meiner Ansicht nach, politische, geschichtliche, religiöse, persönliche, psychologische Gründe, warum bestimmtes Denken zu bestimmter Zeit zusammenkommt. Also da bin ich ganz im historisierenden Denken, muss ich drinne. Ich glaube, das ist nie, auch wenn vielleicht teils der Anspruch gelegen hat, der reinen Philosophie, der reinen Wissenschaft, was meiner Ansicht nach auch schon wieder extrem, kann man sagen, auch bestimmten Denktraditionen zugrunde geht. Also ich glaube, diese, kann man sagen, Standortbestimmung von Autorenschaft, die ist immer wichtig. Natürlich ist es so, wenn PhilosophInnen sehr mit Aphorismen als mit geschlossenen Systemen argumentieren, mag es leichter sein, Ideen und Zitaten zu entkoppeln. Nichtsdestotrotz, wie werden Hegel und Kant tatsächlich denn verwendet? Es ist doch selten, dass, wenn sie irgendwie öffentlich rezipiert, wenn wirklich tiefer auf das Systematische eingegangen wird, dann wird eben der kategorische Imperativ oder sowas irgendwie zitiert. Also auch die werden eigentlich fragmentarisch verwendet. Also so gesehen, ich würde mal sagen, jede Rezeption ist zu einem gewissen Teil immer auch eine gewisse Dekontextualisierung. Und ich halte das schon, muss ich auch sagen, für eine Stärke des 20. Jahrhunderts, eben nicht mehr von reinen Schriften oder reiner Wissenschaft auszugehen, sondern eben wirklich auch zu sagen, weil es im Interkulturellen auch gerade wichtig wird, wird auch eben wirklich immer die Situativität, die Historizität mit einzubeziehen.
Das ist sehr interessant, denn ich hätte jetzt nochmal ins Feld geführt, dass so ein Denker und mit solchen Hinterlassenschaften an Schriften wie Choran, der eben in diesen Aphorismen schreibt, dass der viel leichter zu kannibalisieren ist und zu instrumentalisieren ist für je unterschiedliche Zwecke, als möglicherweise so geschlossene Denksysteme, wie sie Hegel oder Kant vorgelegt haben. Denn das ging mir bei der Lektüre der unterschiedlichen Choran-Sammlungen so, dass ich dachte, nun, das könnte sowohl diese Fraktion für sich jetzt komplett vereinnahmen, das könnte aber auch die andere Fraktion komplett für sich vereinnahmen. Also man könnte ihn als Reaktionären bezeichnen, wenn man teilweise wirklich ja, schon ziemlich irritierende Aphorismen von ihm liest, wo er der Tyrannei, dem Despotismus, einem aufgeklärten Despotismus, würde er wahrscheinlich sagen, das Wort redet. Also da ist er doch sehr anschlussfähig für alle Extreme auch tatsächlich. Und das, finde ich, fällt bei Choran schon auf, wenn man ihn liest, dass man ihn eigentlich nie genau irgendwo verorten kann, aber dass man die Gefahr sieht, dass er eigentlich von allen Seiten und vor allem von extremen Positionen sehr leicht vereinnahmt werden kann.
Ja, also ich denke, naja, was letztendlich die Rezipienten und Rezipientinnen später mal aus den Ursprungssachen machen, das ist nie voraussehbar, ne? Zum Besten wie zum Schlechten kann vieles passieren. Also ich glaube, man kann Chiran nicht in irgendwas Fortschrittsoptimistisches einordnen. Also das geht beim besten Willen, glaube ich, nicht. Und ich glaube auch konkrete Handlungsanweisungen daraus zu sehen oder konkrete Denkanweisungen, gerade aufgrund dieser extremen Fragmentarität, sind schwierig. Aber natürlich, dass sie durchaus auch, sie sind radikal, muss man einfach sagen, lebensabwertend. Seinsabwerten und dass sie natürlich auch, also da natürlich auch in die Richtung zu denken sind und daher nicht unproblematisch sind. Also nicht umsonst die auch von Chiran selbst abgelehnte Zeichen Apologie des Selbstmordes, der will uns nun alle zu Selbstmördern machen, was ja nicht stimmt, ja. Also das ist natürlich da in dieser Philosophie, in dieser Provokation, ist wie in jeder anderen guten Philosophie auch immer ein Risiko drinne.
Ich habe ihn sogar so gelesen, dass ihn vielleicht auch möglicherweise ganz aktuell, also sowas wie Klimaschützer beispielsweise oder auch letzte Generation beispielsweise, könnte sich auch auf ihn berufen. Also ich habe da so zwei Aphorismen gefunden, die ich ganz kurz nur vorlesen möchte. Zum einen schreibt er, der Fortschritt ist nichts anderes als die Ungerechtigkeit, die sich jede Generation gegen die ihr Vorausgegangenen zu Schulden kommen lässt. Also hier könnte man auch sozusagen sagen, der Fortschritt bringt eigentlich nichts. Es gibt den Fortschritt gar nicht. Er führt fast eher zum Gegenteil. Oder hier sehr plastisch, massakrierte Bäume, Häuser erheben sich, Schnauzen, Fratzen überall. Der Mensch wuchert. Er ist der Krebs der Erde. Wenn man das liest, dann ist man sehr schnell eben auch bei solchen aktuellen politischen Bewegungen wie eben auch der letzten Generation beispielsweise oder überhaupt, wenn wir über Klimawandel und über ja, die Gefahr, Bedrohung des menschlichen, überhaupt des Lebens auf der Erde spricht.
Ja, ich würde ihn jetzt nicht konkret mit der letzten Generation oder sowas in eine Verbindung bringen. Also da stehen alles. Aber er steht mit einer anderen, kann man sagen, Denklinie. Natürlich ist er ein wichtiger Vertreter, die auch jetzt in letzter Zeit stärker wieder ökokritisch umgedeutet wird oder neu oder interpretiert wird. Der sogenannte Antinatalismus. Ne? Also wenn man davon ausgeht, dass die Menschheit verderbt ist, schlecht, dass eben auch das Leben sinnlos ist, ist es natürlich nicht nur sinnlos, sondern eigentlich auch schlimm, Kinder in die Welt zu setzen. Schon Schopenhauer war dieser Idee, sehr, also war diese Idee, Chiran gilt als so ein ganz großer Antinatalist auch eben. Das ist eben auch so eine heilige Kuh des westlichen christlichen Denkens, überhaupt Kinder in die Welt zu setzen, ist gut, sich fortzupflanzen, ist gut, die Menschheit weiterzuhalten, ist eben gut. Und da sagt er, nein, ist es nicht, das setzt das Elend eigentlich nur fort. Und diese antinatalistische Denkrichtung, also die ist sehr weit verbreitet, auch in Argentinien, Julio Cabrera ist ein Beispiel. Sie kommt jetzt auch aus verschiedenen Sachen, zum Beispiel auch Autorinnen, Autoren, die ein bisschen auch nur auch populär in die Richtung gehen, wie zum Beispiel von Verena Braunschweiger, das Buch im Kinderfreistaat Kinderlos, eben, die eben dahin gehen, eben zu sagen, naja, also ist Kindern die Welt setzen wirklich eine gute Sache? Und dann kommen so auch ökokritische Themen, gerade in Bezug eben auf Klima, Klimawandel und so weiter und so fort. Natürlich, jeder Mensch verbraucht Ressourcen, die Welt ist extrem überbevölkert und gerade auch, und das wird dann häufig so gedacht, ja, in den ärmeren Ländern, wo es eben, da haben die Menschen so viele Kinder und die sollten daher weniger Kinder haben. Nein, aber eigentlich gehen die meisten antinatalistischen Argumentationen in die andere Richtung, da nun mal eigentlich die stärker industrialisierten Länder auch mehr Menschen, also auch mehr an Ressourcen verbrauchen, viel, viel mehr, unverhältnismäßig mehr, ist eigentlich jedes Kind, das in der reichen Welt zu tun kommt, eigentlich eine weitaus größere Bedrohung fürs Klima als in der armen. Hat man natürlich dann auch demografische Priorisierung. Also es ist ein ganz kompliziertes, hochkomplexes, problematisches Thema, ja, was natürlich auch immer sehr stark im Verdacht von Diskriminierung steht, von problematischen Sachen und so weiter und so fort. Aber was natürlich letztendlich auch, wenn man zum Beispiel Vertreter wie Patricia McCormick sieht aus den Post-Humanities, die so eine Vertreterin des Antihumanismus ist, eben zu sagen, also wenn man jetzt mal wirklich eigentlich, was der Mensch auf dem Planeten angerichtet hat, nicht nur sein eigenes Leben macht er unerträglich, er zerstört auch die Erde. Und das Beste eigentlich, was der Mensch tun kann, ist auch hier wieder freiwillig auch zu sterben, indem er auf Fortpflanzung verzichtet. Also gibt es auch richtig eben das Willingly Human Extinction Movement, das eben wirklich immer, das schon auch unter klimatheoretischen Gründen eben immer mehr an immer Interessen an sich zu sich zieht. Und natürlich sich auch auf historische Vorbilder eben der antinatalistischen Tradition auch dann bei Tyrann, Schopenhauer und sowas natürlich auch schon geschichtliche Vorbilder hat.
Aber das klingt sehr menschenfeindlich, oder?
Ist es auch. Also ich glaube, irgendwie, wenn man sagt, der Mensch ist so schrecklich, dass er aussterben soll, das ist ahumanistisch. Also das kann man auch als nichts anderes als das deuten. Und natürlich muss man dann auch so ein bisschen aufpassen, da ist dann natürlich wirklich so ein so eine Gefahr, dass es natürlich auch extremistische Positionen für sich bisher, die Menschheit soll aussterben, wir helfen am besten mal ein bisschen nach. Ja? Was nicht die Intention dieser Bewegung ist, die sind alle die Menschen sollen freiwillig auf Nachkommen verzichten. Aber natürlich, also es ist, das muss man eben auch, das kann man nicht schönreden, ja. Da ist ein ahumanistischer Zug einfach drin. Und
Das
so, und
macht,
ich meine, solange er eben sagt, auf freiwilliger Basis, muss ich sagen, kann man eben noch mitgehen, aber natürlich, es ist eben problematisch, ja, der Philosoph des Problems sozusagen.
Ich finde, also das macht die Lektüre von Choran eben so irritierend und auch verstörend teilweise. Und manchmal ist man auch wirklich, kommt man auch an seine Grenzen sozusagen, wenn man diese Menschenfeindlichkeit sozusagen immer wieder liest, die in seinen Aphorismen so durchscheint. Man fragt sich halt am Ende, wenn das aus persönlicher Befindlichkeit eines Autors oder eines Denkers kommt, ist das möglicherweise harmlos. Aber am Ende fragt man sich, naja, was bedeutet das eigentlich alles, wenn man das zu Ende denkt oder wenn man das wirklich sozusagen nicht nur bei diesem einen Menschen so belässt, sondern wenn dann es ist in der Welt und wenn Leute sich darauf berufen und sagen, ja, aber jemand wie Choran ist doch ein anerkannter Denker, der sagt sowas, dann kann man das doch auch gut vertreten.
Das ist eben das Problem, was wird draus gemacht, wie wird es verwendet und wie wird es missbraucht. Da ist natürlich aber die Sache so ziemlich missbraucht werden kann, vieles kann man, muss man, ist eben leider auch die Realität, die dahinter steht, auch für faschistoide Ideen und so weiter, auch für natürlich menschenverachtende Ideen. Die Frage ist natürlich weniger, was kann man draus machen, was sagt das eigentlich über unseren Umgang mit Leuten wie Chioran? Ich meine, Chioran, ich finde, es ist generell ein problematischer Umgang, den viele Menschen mit Geschichte haben, dass sie eben die Geschichte irgendwie in etwas von, also zumindest die Leute, die an der Geschichte gehandelt haben, irgendwas zwischen Heiligen und Ketzern beziehungsweise Ketzerinnen sehen. Also so ein gewisses Schwarz-Weiß-Denken. Die einen sind auf dem Sockel, die haben uns Gutes gebracht, die anderen haben das eben nicht. Und ich denke natürlich auch in Zeiten wandelnder Wertevorstellung, Interkulturalisierung und so weiter, ist die Frage, kann man das wirklich alles so schwarz und weiß sehen? Gibt es wirklich Gedanken, die nicht problematisch sind und die nicht missbraucht werden können? Ich meine, man kann zum Beispiel selbst so eine Leute wie Kant nehmen, Vertreter des ewigen Friedens. Also ich bin mit Kant sozialisiert worden, der Philosophie von Gottfried Gabriel, bin nie Kantianerin geworden, aber konnte viel Positives mitnehmen. Aber in seinen frühen Schriften hat er natürlich auch eine ganz ekelhafte Rassenlehre, ja, die Farbigen sind am besten für Sklaventum, die bei den Indern ist dann so ein bisschen schon weniger und wirklich die große Vernunft kann sich eigentlich nur den Weißen ausbreiten, sind eben auch bei ihm drinne. Und man wird kaum einen Denker oder eine Denkerin in der Geschichte finden, wo man eigentlich sagen kann, hier geht jetzt alles mit unseren heutigen zeitgebundenen Werten an einem Ort überein. Oder eben hier zum Beispiel auch nicht, und ich meine auch bei Chiron ist es letztendlich nicht, was Chiron auch so problematisch macht, und das soll ja nicht verschwiegen werden, ist nicht ja nur das Schwierige in seiner Schrift, sondern auch in seiner Biografie. Er hatte von 1933 bis 1935, hatte er eben ein Humboldt-Stipendium und hat in dieser Zeit sehr mit den Nazis, also nicht mit den Nazis, sondern generell mit faschistoiden Ästhetiken, Ideologien und auch mit Hitler selbst sehr sympathisiert, was er später als eine der größten Dummheiten seiner Jugend eben bezeichnet hat, aber nichtsdestotrotz, was einfach passiert ist. Und das Schreckliche eben an der Sache ist, er war kein Einzelfall. Ja, also da kann man eben wirklich einen Großteil der Denker und Denkerinnen, ja, also ich hatte neulich ein Buch über Maria Montessori, eine der Vordenkerinnen eben der Pädagogik gelesen, die hatte einen ganz abscheuliche Rassenideen darunter. Und wenn man so in der Geschichte zurückfällt, die findet man in fast jeder Person, egal wie toll man sie, wie toll dann auch wieder andere Ideen sind. Und das ist jetzt nicht im Sinne von entschuldigend gemeint, es haben ja alle so gemacht, alles ist okay. Nein, es ist nicht okay, denn es sind schlimme Sachen dabei rausgekommen, die auch immer ihre Wurzeln haben. Aber es zeigt, finde ich, so ein bisschen eigentlich unseren Umgang mit Geschichte. Wir möchten entweder Heilige oder Ketzer haben und am besten nichts dazwischen. Aber so funktioniert die Geschichte einfach nicht. Die meisten Menschen haben eben diese verschiedenen Seiten. Und ich glaube, auch so funktioniert die Gegenwart nicht. Also vom Frühstückstisch bis zum Arbeitsalltag, wo trifft man wirklich Menschen? Also gerade wenn man größere Umfelde verschiedener Menschen hat, die auch mit allem übereinstimmen. Und einfach, aber wie eben mit diesem Pluralismus, auch gerade wenn es Grundwerte gibt, umgehen. Wie mit der Geschichte umgehen. Es gibt ja Sachen, die gut sind, die man weitertreiben, die man fortbehalten will. Es gibt aber auch Sachen, die schlecht, die man eigentlich am liebsten hinter sich lassen würde, am liebsten vielleicht auch totschweigen, aber die natürlich auch Teil davon sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und es gibt eben einfach diese unbequemen Sachen, die gerade dadurch, dass sie unbequem sind, und da würde ich bei meinem Denken und auch im Umgang mit Chiron eben vieles sehen, aber eben auch irgendwo wichtig sind. Im Sinne eben eines Aufrüttelns, auch eines Unangenehmens, eben nicht unbedingt im Sinne eines missionarischen, aber ebenso als dieses Schockmoment, doch mal Sachen auch anders zu denken. Weil gerade dieses Schwarz-Weiß zwischen Ketzer und Heiligen, ich denke, auch das hat viel an Problemen eben ausgelöst und löst es bis heute noch.
Ja, ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie das nochmal angesprochen haben, denn darauf wäre ich auch jetzt nochmal so zum Ende hin nochmal gekommen. Denn das ist ja doch nochmal ein wichtiger Punkt, den man bei Choran mitbedenken muss und den man ansprechen muss. Eben sozusagen seine Phase in Berlin in den 30er Jahren und seine Texte, die er da auch damals geschrieben hat, mit Blick auf die Juden beispielsweise, aber auch auf Hitler und da doch teilweise erschreckende Sätze dann zu lesen sind, die man nicht anders bezeichnen kann als antisemitisch und wirklich mit einer Sympathie für Hitler. Ob das für den Nationalsozialismus zutrifft, weiß man nicht, aber es ist vor allem Hitler, der ihn da, glaube ich, so fasziniert. Das hat mit der rumänischen Geschichte zu tun, mit der Eisernen Garde und den dortigen führenden politischen Figuren zu tun. Und das sollte man, glaube ich, nochmal ganz klar ansprechen. Das entschuldigt nichts, dass er später sozusagen sich davon in irgendeiner Form abgekehrt hat. Er hat es, das muss man glaube ich auch sagen, er hat es nicht ganz laut gemacht, sondern er hat eigentlich viel darüber geschwiegen. Er hat es, glaube ich, auch ein, zwei Mal erwähnt in einigen Aphorismen, aber er hat es nicht wirklich, ja, vielleicht würde man heute sagen, überzeugend gemacht, sondern er hat es so ein bisschen versickern lassen. Es gab, wie gesagt, ein, zwei Äußerungen dazu, dass er das für eine Dummheit gehalten hat, für eine Jugendsünde, wie man das so häufig sagt. Aber so richtig distanziert, so 100% in einem großen Mea culpa, wie das andere dann später gemacht haben, egal wie ernsthaft das dann gemeint war, hat er nicht getan.
Und das ist eben auch dieses Problem eben mit der Aufarbeitung eben. Das ist eben gerade, das hat man leider eben bei vielen Leuten eben lieber gucken, ob es versickert und den Skandal vermeiden, als sich eben wirklich offen der Sache stellen, was sicherlich auch hochgradig problematisch einfach ist und was man auch nicht anders als so bezeichnen kann. Und das, was man eben aber, finde ich, auch immer wichtig ist, bei diesen Leuten eben auch mitzudenken. Ja, ich meine, Tyrann ist schon inhaltlich kein Philosoph, der sich als Götze eignet. Er ist eher Provokateur. Aber eben, wenn es natürlich solche historischen Verflechtungen ohne klare Distanzierung ist, dann ist das nicht mehr nur Provokation, dann ist das eben wirklich eine Sache, die einfach in schon, ja, man, ohne jetzt hier zu harte Worte, aber die natürlich auch schon ein gewisses, die weit über das normal Problematische, was bestimmte Ansichten haben, hinausgehen, sondern natürlich schon in nicht nur ein ästhetisierend menschenfeindliches, sondern ins menschenverachtliche, ins verbrecherische und so weiter eben reingehen. Und dass das natürlich unser heutiges Wissen auch nicht mit dem von damals gleichzusetzen ist, aber wir rezipieren ihn ja nun mal heute. Und die Frage ist eben vor allem dieser schwierige Umgang damit, mit solchen Protagonisten eben der Geschichte und so weiter und so fort. Und ich denke darum, das meine ich eben auch mit dieser Standortbestimmung, wenn man darum ist die eben auch einfach, muss man sagen, eben so wichtig. Man kann das Werk nicht ohne den Menschen betrachten, das Gute eben nicht ohne den Schlechten. Wie man sich dazu positioniert oder vor allem vielleicht auch in welcher politischen Lage jetzt selbst. Ich meine, wir leben selbst jetzt wieder in Zeiten, muss man sagen, wo man in vielen Ländern einen gewissen Rechtsruck beobachten kann, wo Menschen an die Macht kommen, in einflussreiche Positionen, auch teils als Präsidenten von einflussreichen Staaten, die sehr polemisch, sehr ja auch so einen gewissen Duktus haben, den man natürlich auch von faschistoiden Systemen aus der Vergangenheit kommt. Und die Menschen schreien wieder, hurra, das ist toll, das ist super, ja, aus Demokratien heraus gewählt. Und Es bleibt eben dieses, kann man sagen, dieses Problematische. Und ich meine, die Geschichte hat genug Lehrstücke, auch eben gerade bei Leuten eben wie Chiron, bei vielen anderen Großdenker gezogen, dass man eben vorsichtig sein muss, solche Leute anzujubeln, weil die Geschichte mehrfach gezeigt hat, was eben wirklich hinausgekommen ist. Somit behält eben irgendwo Chiron doch auf eine ganz kranke Sache, also auf eine schlimme Weise doch rechts, dass eben sich bestimmte Sachen wirklich in der Geschichte immer wieder wiederholen, von dem er auch selbst zu einem gewissen Teil irgendwo Teil war. Und da ist die Frage, kann man vielleicht nicht doch aus den Fehlern solcher Leute lernen, indem man sich eben auch mit der Geschichte den unangenehmen Teil und eben vor allem auch eben den unangenehmen Teil der Leute, die man sonst als angenehm und als wichtig empfindet, jenseits von Unterdrückung und also Unterdrückung des Negativen und Glorifizierung, auch nicht in so einem, kann man auch wieder sagen, so einem selbstgerechten Baden darin, ach, was sind wir alle kritisch, dass wir unsere böse Geschichte eben aufarbeiten, ohne es wirklich besser zu machen. Geht da nicht vielleicht doch wirklich mehr, wenn man sich diesen Sachen auf eine andere Art und Weise stellt?
Dazu schreibt sein Biograf hier, das Buch hatten wir kurz schon erwähnt, Patrice Bollon, über Choran der Ketzer, eine Stelle, die da, glaube ich, ganz gut zu passt, was sie meinen. Er schreibt hier, die Griechen glaubten und die christliche Religion hat sich dies zu eigen gemacht, dass es keinen Weisen geben könne, der nicht im Laufe seines Lebens eine schwere Prüfung hätte bestehen müssen, die ihn aber über sein beschränktes Menschsein hinaushob. Chiorans Schierlingsbecher bestand und besteht posthum noch heute aus den, wie er sagt, ärgerlichen rumänischen und deutschen Ausführungen seiner Jugend. Also das würde sozusagen nochmal das unterstreichen, was Sie gesagt haben, ähnlich wie bei Kant oder bei Saulus zum Paulus, sozusagen man geht irgendwie durch eine ja, vielleicht misslungene Phase des Lebens und kommt dann eben aber vielleicht dann gerade deswegen, weil man sozusagen das erlebt hat und davon und das sozusagen reflektiert hat, kommt man dann vielleicht dann doch zu einer anderen Form von Erkenntnis, die sich deutlich von dem dann absetzt.
Ja, es ist eben die Sache, ich finde so eine Zitate dann insofern etwas problematisch, weil sie der Sache dann ja doch irgendwie so einen notwendigen Sinn geben. Was ich eben gerade, wenn man Bezüge auf so eine faschistischen Systeme sieht, eigentlich schwer irgendwie da zu sehen. Das Beste vielleicht als wirklich jetzt Sinn oder notwendige Prüfung, eben wie man sie beispielsweise bei jetzt heiligen Mythen und sowas eben hat. Das Beste, was man da vielleicht draus ziehen kann, das sind Fehler, schreckliche Fehler, aus denen hoffentlich gelernt wird. Ja, also ich weiß nicht, ich sehe in diesen Sachen, muss ich sagen, weniger jetzt wirklich einen Sinn. Ich sehe es wirklich als Problem, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und den Sinn daraus zu ziehen, aus diesem, was zu machen, aus dem die Nachwelt lernt, das liegt dann auch nicht bei den entsprechenden Autoren und Autorinnen selbst, sondern eben aus den nachfolgenden Generationen, eben was sie damit machen.
Und Roland ist eben jemand, der ihn interpretiert, der ihn sozusagen gelesen hat und jetzt
Genau.
daraus sozusagen seine eigenen Schlüsse zieht. Vielleicht kann man zum Schluss noch mal ein Zitat würde ich hier gerne mal bringen von Roland in dem Fall. Er sagt, sein unzeitgemäßes Denken bleibt eines der aktuellsten, schreibt er. Zu wissen, wie man mit dem Zusammenbruch aller Bezugssysteme fertig wird, liegt nicht darin die Grundfrage, mit der wir uns immer noch herumschlagen. Ich finde, das könnte ich mir auch gut zu eigen machen, was er da geschrieben hat. Sozusagen eigentlich ein ständiges Hinterfragen von Gewissheiten, ein ständiges Fragen, grundsätzlich ein Skeptizismus vielleicht mit bei allem, wo alle hinterherlaufen, Kritik oder vielleicht eine Skepsis gegenüber allen Konformismen, die es vielleicht gibt. Ich glaube, das wäre für mich so eine kleine, ja, so das, was ich mir von Thuram mitnehmen würde und ihn so ein bisschen als Korrektiv vielleicht immer auch zu lesen gegen eben diese betont propagierten Wahrheiten, glaube ich, das immer wieder mal nochmal sich selbst durch den Kopf gehen zu lassen und das zu überlegen. Das wäre, glaube ich, das, was ich mir aus Thuram so mitgenommen hätte.
Ja, ich denke, da ist, also würde ich an vielen Punkten auch ganz ähnlich sehen und vielleicht auch dieses nicht unschöne oder nicht so ganz schöne Sache, dass natürlich Kritik auch tatsächlich extrem wehtun und auch wieder eben, kann man sagen, auch wieder in bestimmte andere Richtung kippen kann und eben auch nicht die heilsversprechende Lösung schlechthin ist, sondern eben auch wieder ihre eigenen Probleme mit sich bringt. Und somit eben ein Wachrütteln für die unvermeidliche Düsternis, kann man eben sagen. Und dann eben wirklich auch zum Teil, und das ist vielleicht auch noch an dieser Sache, an diesen Aphorismen, das ist ja eine sehr offene Form. Vieles bleibt dann eben auch dem Interpreten, den Rezipienten offen, eben wirklich dann selbst rauszuholen und zu machen. Ja, was eben möglich ist oder nicht möglich ist mit eben dieser Art von Literatur, mit dieser Art von Philosophie, aber in jedem Fall eben auch so ein Seitenhieb gegen diese Vertrautheiten, diese Gewissheiten und eben nicht in einer schönen, sondern durchaus in einer schmerzlichen, nicht nur provokanten, sondern eben auch wirklich sehr, sehr problematischen Form, die aber auch eben wieder zum weiteren Denken und Interpretieren dann eben anregen kann.
Das lasse ich gern so stehen. Vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch und für Ihre Bereitschaft, mit so einem, wie ich finde, doch schwierigen Denker umzugehen und uns den ein bisschen näher zu bringen aus Ihrer Sicht. Hat mir viel Spaß gemacht und nochmal vielen Dank.
Mir auch vielen Dank für die Einladung.
Thank you.